So baut Brandenburg. Ich bin Bettina Dessol, gebürtige Brandenburgerin, und mein Herz schlägt fürs Bauen. In meinem Podcast Stadtland Bauen Brandenburg geht es um das Leben in Stadt und Provinz zwischen Backstein und Plattenbau. Ich unterhalte mich mit den Menschen, die ihre Region gestalten. Von innovativen Unternehmen über Netzwerke hin zu engagierten Initiativen und spannenden Konzepten. Meine Gäste reden über Regionalentwicklung, Infrastruktur, über Bauen, Wohnen und die Schönheit einer Region und darüber, was sie ausmacht und wer sie belebt und entwickelt. Die Brandenburger und Brandenburgerinnen. Der Podcast aus der Region für die Region. Also hört rein und entdeckt mit mir Brandenburg, damit aus Oh Gott, ein Oha wird. Viel Spaß. Moderne Verwaltung Teil 2. Wie hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen haben, gibt es zur letzten Podcast-Folge eine weitere Folge. Und zwar wieder im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Diesmal in Beelitz-Heilstätten, weil sich dort das materialisiert, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben und hier ein modernes, nachhaltiges Verwaltungsgebäude entsteht. Bei mir zu Gast wieder Katharina Schwalbe, hallo, wie schon in der vorherigen Folge, und Caroline Hüttner.
Hallo.
Hallo. Sie sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark Projektleiterin für den Neubau dieses Gebäudes, was hier entsteht, aber darüber kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Gerne.
Katharina, nochmal zurück. MoCon GmbH, ihr seid, kurze Zusammenfassung, verantwortlich für den oder begleitend verantwortlich, beratend verantwortlich für die Umgestaltung der Verwaltung Potsdam-Mittelmark. Was war der Hintergrund? Warum, wann seid ihr eingestiegen, um eine neue Arbeitswelt zu gestalten? Weil man ja, ich sag mal, Verwaltung eher so ein bisschen träge, nicht so modern. Und ihr seid eingestiegen im Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Ja, genau. Das fing an in einer ersten Strategiephase, schon so gegen 2018 war das. Hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Und da haben wir uns mit dem Landkreis gemeinsam Gedanken gemacht, wie kann man immobilienstrategisch den Landkreis neu aufstellen. Es gab sozusagen 19 Liegenschaften an ganz vielen verschiedenen Standorten. Und diese wurden, also wir haben dann in diesem Masterplan überlegt, was ist denn organisatorisch für die unternehmerische oder Organisationsstrategie die beste Lösung, diese Standorte vielleicht effizienter zu gestalten. Und dabei ist rausgekommen, dass man zwei Standorte, also diese Organisation an zwei Standorten bündeln möchte, und das ist eben einmal hier in diesem in Beelitz-Heilstätten, in diesem Neubau, und das wird jetzt sozusagen umgesetzt und da begleiten wir weiter.
Nur ist es dann einer von zwei neuen Standorten, der andere ist in Bad Belzig.
Der Bestand. Genau, das ist der Hauptsitz jetzt schon.
Mhm. Und der Blick, den ihr hier habt, ist einmal die Mitarbeitenden im Fokus, aber natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger im Fokus zu behalten. Aber da kommen wir dann vielleicht auch nochmal über das Gebäude zu sprechen. Frau Hüttner, Sie sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark zuständig als Architektin vom Hintergrund, so habe ich es verstanden, ne? Für
genau.
Den Neubau. Vielleicht aber mal kurz über Ihre Rolle im Landkreis.
Dann würde ich einmal so vom großen Bild her starten. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ja ein sehr diverser Landkreis. Also wir sind sehr nah an den Ballungsgebieten von Potsdam und Berlin. Es gibt viele Kulturgüter und es ist also nicht nur, um dort Urlaub zu machen, ein sehr schöner Ort, sondern eben auch, um hier zu leben. Und daher muss natürlich auch diese Vielfalt, die hier vorhanden ist, auch gut verwaltet werden. Dafür ist eben natürlich die Kreisverwaltung zuständig. Es sind ungefähr 1200 Mitarbeitende, die momentan für den Landkreis arbeiten. Und meine Rolle ist hier die Projektleitung für den Neubau, der in Beelitz-Heilstätten entsteht, wobei ich nur eine von zwei Projektleitungen bin. Also mein Kollege Herr Peterek ist jetzt hier heute nicht dabei. Und ja, Frau Schwalbe hat es ja gerade schon angesprochen. Wir haben momentan 19 Liegenschaften für die Verwaltung an 6 verschiedenen Standorten. Und ja, das bringt natürlich vor allem organisatorisch auch Schwierigkeiten mit sich. Ist es auch wirtschaftlich nicht unbedingt die beste Lösung, weil die meisten Objekte gemietet werden und die Mieten natürlich immer mehr in die Höhe schießen, sodass eben dann die Zwei-Standorte-Strategie ja sowohl organisatorisch, strategisch, auch wirtschaftlich die beste Lösung war, für die man sich dann 2018 entschieden hat. Und ja, wir jetzt hier in Bedelzeilstetten eben diesen Neubau bauen, jetzt auch in einer sehr spannenden Phase, weil wir jetzt tatsächlich dieses Jahr noch mit dem Bau auch wirklich beginnen, mit dem Spatenstich. Ja.
Sehr schön, aber vielleicht zum Standort. Ich glaube, Bedelzeilstetten ist durchaus einigen Begriff. Das ist natürlich ja ein kulturhistorisches, bauhistorisches Areal erst einmal. Ne? Also wir gehen da hin und suchen verlassene Orte auf. Wir machen Fototouren, das kennt man. Aber es ist natürlich sowieso ein großes Sanierungsvorhaben insgesamt für den Landkreis oder eben für Brandenburg auch. Wo sind wir hier genau? Weil wir sitzen ja jetzt hier, ich habe nur ganz viel Feuerwehrautos gesehen. Vielleicht einfach noch vom Standort und warum wurde sich für diesen Standort Bedelzeilstetten entschieden?
Ja, wir sind hier ganz unmittelbar in der Nähe vom Bahnhof Bedelzeilstetten. Ja, der Standort wurde gewählt zum einen, weil er sehr zentral im Landkreis gelegen ist, eine sehr, sehr gute Anbindung hat an zum Beispiel den RE7, aber auch per Autobahn, Busanbindung. Also es ist einfach sehr gut erreichbar für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Mitarbeitende. Also wir wollen ja auch ein attraktiver Arbeitgeber sein. Insofern ist es auch wichtig zu schauen, wo kommen auch die Mitarbeitenden her. Und ja, wir hier eben auch eine kreiseigene Liegenschaft haben, auf der wir eben diesen Neubau realisieren können und auch schon ja an diesen Ort angebunden sind, zum Beispiel durch das Feuerwehrtechnische Zentrum, in dessen Räumlichkeiten wir jetzt hier heute auch sitzen.
Katharina, nochmal an dich auch die Frage, wie kam es denn zu dieser Entscheidung eines Neubaus? Also ich wäge jetzt mal kurz ein bisschen ab, auch Bestandserhalt, Neubauten. Gibt es vielleicht eigentlich genug drumherum, wo man sagt, oh, wir sanieren und packen da die Verwaltung rein? Wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, das hat sich tatsächlich sehr schwierig gestaltet. Also die aktuelle Situation ist eben so, dass man in vielen Mietobjekten untergebracht ist als Verwaltung. Und diese Bündelung hat ja dann schon auch eine gewisse Baumasse, die man benötigt, um 700 Menschen, die hier am Standort zusammenkommen sollen, unterzubringen. Und da gab es im Landkreis keine adäquaten Flächen, die das abgebildet haben. Und gleichzeitig muss man sagen, dass diese die Abhängigkeit von Vermietern, die sozusagen in der Verwaltung auch wirtschaftlich einfach sozusagen eine Mittel binden im Haushalt, und das hat auch eine Abwägung gegeben. Also wir haben damals diese Entscheidung auch sehr stark auf einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gefußt oder fundiert, denn man hat komplett gegenübergestellt, was bedeutet es, einen eigenen Neubau zu investieren und den dann eben auch selbst zu betreiben über einen nachhaltigen Neubau, der ja auch von den Betriebskosten her anders zu bewerten ist, als in diesen kleinteiligen Mietobjekten zu bleiben. Und das war, da ist die Entscheidung eben auch aus der Wirtschaftlichkeit für diesen Neubau getroffen worden.
Mhm. Der Projektname, wie wir ja auch schon in der letzten Folge gehört haben, den finde ich ja sehr, sehr charmant, weil er so schön doppeldeutig zu lesen ist. Oder was heißt doppeldeutig? Zumindest sagt man, ich würde es lesen, Move PM, also MOVE, für moderne Verwaltung, aber natürlich auch für Bewegung. Potsdam-Mittelmark. Wenn wir aus dem Ansatz, den MOCON ja beratend unterstützt, da reden wir über neue Arbeitswelten. Da fallen ja so Begriffe ein wie Digitalisierung oder nachhaltige Gebäudestruktur und. Wie spiegelt sich das denn in dem neuen Gebäude wider?
Genau, Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein sehr großer Aspekt für den Neubau. Und wenn man da mal ganz an die Wurzel des Begriffs Nachhaltigkeit geht, ist ja im Grunde das nachhaltigste Gebäude das, was nicht gebaut wird. Aber wir brauchen natürlich Raum, um zu arbeiten, um die Bürger zu empfangen, um da eben die Dienste ausführen zu können. Und wir haben uns da sehr stark an den Bedarfen orientiert, die das, was gebraucht wird, eben im Gebäude abgebildet wird, aber auch nicht mehr. Und gleichzeitig, ja, die moderne Arbeitswelt da natürlich auch eine große Rolle spielt. Zum Beispiel das Homeoffice. Mitarbeitende, werden zukünftig noch mehr ortsflexibel arbeiten. Gleichzeitig ist die Digitalisierung auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig, weil eben auch die Services zukünftig mehr digital, also online auch abgebildet werden sollen oder auch per Telefonie oder Videokonferenz. Das heißt, dass auch nur ein gewisser Teil der Services oder, also natürlich kann jeder Bürger immer noch ins Gebäude kommen, wenn er oder sie das möchte, aber vieles ist eben auch von außerhalb möglich, sodass wir zum Beispiel dieses Gebäude mit einer Flexquote der Mitarbeitenden von 0,6 geplant haben.
Was ist eine Flexquote 0,6?
Das bedeutet, dass eben nicht jeder Mitarbeitende einen personalisierten Arbeitsplatz hat, also nicht 1:1 die Mitarbeiter, die im Gebäude sitzen, auch dort als Arbeitende abgebildet werden, platztechnisch, sondern man sagt eben, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, 60% der Mitarbeitenden dann sozusagen immer im Gebäude sein werden, anwesend sein werden und die anderen sind eben durch Urlaub, durch auswärtiges Arbeiten, durch Homeoffice etc. nicht im Gebäude.
Das würde für mich jetzt bedeuten, das ist eine Flächenreduktion im Gebäude.
Richtig,
das ist die Konsequenz. Also sprich, wir schaffen weniger Fläche, damit ist das Gebäude halt nicht so voluminös im Raum, einfach an Flächenverbrauch.
So ist es zu verstehen, ja. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, also bei den Standardarbeitsplätzen gibt es eben diese Flexquote, also diese reduzierten Arbeitsplätze, wo dann zum Beispiel auch eben Desksharing dann eine große Rolle spielt. Aber es gibt auch viele Arbeitsmöglichkeiten. Also eine Arbeitsmöglichkeit ist dann zum Beispiel sowas wie ein Besprechungsraum oder ein Kreativraum, wo man sich jetzt nicht den ganzen Tag drin aufhält, sondern mal für 2-3 Stunden zusammenkommt zum Brainstormen, zum Austausch. Also das Gebäude ist auch sehr stark auf einen, auf die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden fokussiert. Wir haben ja dadurch, dass wir momentan 19 Liegenschaften haben, ist ja auch die Mitarbeiterschaft sehr verstreut. Dadurch, dass wir dann hier einfach viele Mitarbeitende zusammenbringen, ja, ist die Kommunikation, also man trifft sich eben, es ist dieser Raum, um eben Besprechungen, Konferenzen etc. durchzuführen, neben natürlich den normalen Arbeiten, die durchgeführt werden. Und hier spielt natürlich auch die Digitalisierung dann eine große Rolle, also die E-Akte einzuführen, um den Papierbestand zu reduzieren und dann auch diesen Wechsel der Arbeitsplätze so zu ermöglichen.
Dem ging ja auch, wie wir in der letzten Folge gehört haben, ganz sicherlich viel Befragung voraus, ne? Also unter den Mitarbeitenden. So habe ich es zumindest dann ja auch verstanden. Also man kommt ja nicht einfach so zu so einem Konzept von einem Gebäude. Wie war denn jetzt vielleicht auch in Ihrer Zeit, seitdem Sie jetzt im Projekt beteiligt sind, so die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden? Oder hat sich das vielleicht schon entwickelt, dass Sie ablesen können, die sind jetzt doch offener, wo Sie vielleicht sehen, dass mehr passiert? Oder gab es Skepsis? Oder gibt es Skepsis noch immer?
Also ich würde sagen, dass während meiner Zeit, also ich bin jetzt ungefähr 2 Jahre beim Landkreis, ich auch schon eine Entwicklung beobachten konnte bei den Mitarbeitenden für dieses Projekt, was jetzt entsteht, für diese neuen Arbeitswelten. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, alle immer wieder mitzunehmen, die Prozesse zu informieren, aber auch aktiv zu beteiligen. Also wir haben zum Beispiel auch Belegungsworkshops durchgeführt. Es gibt diese flexiblen Arbeitsplätze, aber dennoch hat jeder Fachdienst so eine sogenannte soziale Heimat im Gebäude. Das heißt, man weiß ungefähr, in welchem Raum oder also wo sich räumlich ungefähr jetzt die Kollegen und Kolleginnen befinden und haben hier mit Raummodulen gearbeitet, dann entsprechend des tätigkeitsorientierten Arbeitens, also wie viele Module Besprechung, wie viele Module fokussiertes oder standardisiertes Arbeiten benötigt, welcher Fachdienst. Und hier kamen wir dann zusammen eben mit Vertretenden aus den Fachdiensten und haben da quasi so kleine bunte Plättchen auf dem Grundriss hin und her geschoben und sind da sehr intensiv ins Gespräch gegangen, haben auch manche Bedarfe nochmal anhören können und auch mit ins Gebäude wieder einbringen können. Und da ist, glaube ich, dieses Miteinander total wichtig und sorgt einfach für immer mehr Akzeptanz und eben nicht nur Akzeptanz, sondern auch Vorfreude auf das, was da kommt. Denn natürlich bräuchten wir dieses neue Gebäude nicht, wenn jetzt alles super laufen würde. Und auch da freuen sich die Mitarbeitenden zum Beispiel, wenn man dann in einen Raum kommt und einfach die Videotechnik für eine hybride Konferenz einfach schon vorhanden ist. Und das wiederum sorgt ja auch für eine viel effizientere Arbeitsweise, die da ermöglicht wird.
Mein Herz schlägt ja sofort höher, wenn ich an höre, bauen ist nicht nur bauen, sondern auch Kommunikation, weil ich das ja immer sehr wichtig finde und heraushöre, dass man nicht einfach mehr ein Gebäude, die es dann nutzen, abholt. Und da greift ja dann sicherlich der Ansatz von MOCON ganz stark drauf zurück und sagt, wir denken vom Grund auf und nicht vom Ende her, zwangsläufig, so würde ich es mal so munter interpretieren.
Ja, absolut. Also für mich ist vor allem, also weil du das vorhin sagtest, ein nachhaltiges Gebäude ist mehr als, keine Ahnung, Solardach und eine Fassadenbegrünung. Ein nachhaltiges Gebäude dient den Nutzenden. Und genau das ist das, was wir verfolgen und auch hier in dem Projekt versuchen, immer mitzugeben. Wofür machen wir es? Eben für die Mitarbeitenden und auch für die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises, weil auch da gibt es, glaube ich, eine Veränderung im Prozess. Wenn man vielleicht mal zurückdenkt, wie klassische Verwaltung funktioniert, ist es so, jeder Mitarbeitende hat sein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer und der Bürger sucht im Haus mit seinem Anliegen denjenigen Mitarbeitenden, der eben dafür zuständig ist, den Bescheid oder etwas zu bearbeiten. Und mit diesem Neubau gehen wir davon auch weg, nämlich es gibt eine Trennung von öffentlichem Bereich, wo genau diese Bürgerservices abgebildet werden und der Mitarbeitende wird den Bürger und die Bürgerin dort begrüßen in diesem öffentlichen Bereich und wird dann in Beratungsräumen die Beratung durchführen. Da hilft natürlich Digitalisierung auch, ne? Wenn man sich vorstellt, dass die ganzen Akten durch die Gegend geschleppt werden müssen, kann man das jetzt alles besser abbilden. Und genau, dieser öffentliche Bereich ist dann eben für die Bürger und Bürgerinnen und dient aber auch der Orientierung, weil man hat relativ klar einen Ansprechpunkt oder ein Informationspunkt, wo man hingeht und egal welches Anliegen man hat, dort wird man bedient und dann können Termine in Beratungsräumen stattfinden. Und das wiederum hilft aber auch in den öffentlichen Bereichen andere Sicherheitskonzepte fahren zu können. Also in nicht öffentlichen Bereichen, Entschuldigung, in den internen Bereichen, weil die Verwaltung ja nicht mehr davon ausgehen muss, dass dort überall auch jeder Mann und jede Frau hinkommen kann, sondern man hat dort eben kann auch ein bisschen anders mit den Sicherheitsanforderungen, Datenschutzanforderungen umgehen.
Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, weil wir jetzt sehr, sehr stark über die Mitarbeitenden gesprochen haben, aber jetzt fiel es ja schon der Bürger und die Bürgerin, die muss ja auch abgeholt und nach viele Teilstätten geholt werden. Wir haben zwar gehört, es gibt natürlich diese infrastrukturelle Anbindung über einen Bahnzugang ganz stark, aber ich habe gehört, verteilt auf 7 Standorte, Wege werden vielleicht länger für manche oder verstehen die Bürgerinnen und Bürger das? Wie holen sie die noch mit ab?
Die werden also zum einen, wie gesagt, durch diese auch Digitalisierung der Services werden die abgeholt. Es gibt jetzt schon ein Pilotprojekt in Treuenbrietzen, wo eine Videokabine eingerichtet wurde, dass also Bürgerinnen und Bürger dort ja keinen direkten in persona Ansprechpartner gegenüber sitzen haben, sondern eben dann per Videokonferenz zugeschaltet werden. Das ist eine Möglichkeit, auch noch mehr in die Fläche zu gehen. Möglicherweise entstehen auch hier ja mit den einzelnen Gemeinden noch Zusammenarbeiten. Da sind wir auf jeden Fall in der Entwicklung. Und gleichzeitig ist eben das Gebäude auch so gestaltet, dass es eine größere Willkommenskultur auch für die Bürgerinnen und Bürger abbildet. Also im Gebäude ist es zum Beispiel so, dieser Eingangsbereich ist komplett verglast. Also es ist einfach sehr offen, sehr transparent. Es gibt nicht nur die Beratungsmöglichkeiten, sondern es gibt auch eine Ausstellungsfläche. Es gibt auch einen Bürgerarbeitsplatz, wo man noch kurz vor dem Termin oder danach, wenn man jetzt ein bestimmtes Formular ausfüllen muss, dann kann man daran arbeiten und das direkt erledigen. Es gibt ein Restaurant, welches der Öffentlichkeit zugänglich ist. Es gibt diesen großen denkmalgeschützten Parkbereich, der auch eine große Aufenthaltsqualität bietet, also wo auch Familien, die zum Beispiel auch im Familienbereich oder Familienwartebereich auch Spielmöglichkeiten für die Kinder finden, können sich danach dort noch aufhalten. Also die Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger werden im Neubau so gesteigert, dass es eben auch über den Termin heraus noch einen Mehrwert bringt, auch dorthin zu kommen.
Also Verwaltungs- als Ausflugsort.
Ja, also es gibt bestimmt dann auch, ja, vielleicht noch ergänzend dazu, man darf sich nicht vorstellen, dass diese 6 Standorte alle Verwaltungs-Service-Angebote abbilden jetzt aktuell, sondern es ist jetzt auch schon verteilt. Also eine Fahrzeugzulassung sitzt woanders als die Ausländerbehörde und so weiter. Das heißt, für meine Begriffe ist es eine Bündelung, eigentlich eine Klarheit, die man schafft, weil man die Orientierung bietet. Dort finde ich alle Services. Und natürlich ist es notwendig für Bürger und Bürgerinnen, die eben nicht mobil sind und in diesen Standort hier kommen können, Angebote auf der Fläche zu schaffen. Und das ist das, was Frau Hüttner ja gerade auch sagte, woran gearbeitet wird, wie man das lösen kann. Aber eigentlich aus meiner Sicht sozusagen für das Gros ist es so, dass man eine Bündelung, eine starke Orientierung und eine Klarheit bietet.
Mhm. Weil Sie, Frau Hüttner, vorhin sagten, das Gebäude, ne, es strahlt eine Offenheit aus, Glas und Licht eingebunden in den Park. Jetzt bringe ich mal diesen Begriff DGNB-Zertifizierung mit rein. Wenn wir mal Richtung Gebäude gehen, ne, weil diese Struktur hatten wir ja schon in der letzten Folge ganz stark. Ich weiß, was DGNB ist, Deutsch für nachhaltiges Bauen. Also es ist eine angestrebte Zertifizierung, eine Nachhaltigkeitszertifizierung. Welche Stellschrauben haben Sie oder werden denn umgesetzt für das Gebäude, damit diese Plakette am Ende im besten Fall dranhängt?
Ja, es ist natürlich so vielfältig, dass wir morgen noch sitzen würden, wenn ich jetzt dieses DGNB-Pflichtenheft, so wie wir es nennen, aufzählen würde. Sie haben es ja schon gesagt, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist eben einfach ein großes anerkanntes System für Nachhaltigkeitszertifizierung. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, die Stufe Platin zu erreichen, also wirklich die höchste Stufe, die hier, nach der man hier bauen kann. Und uns war es wichtig, das Gebäude zertifizieren zu lassen, nicht weil uns die Plakette wichtig ist, sondern weil hier so viele Aspekte ja dargestellt oder bedient werden, die uns auch helfen, das ganze Projekt im Grunde zu bündeln und wirklich zielgerichtet in eine Richtung zu führen. Wir haben ja so viele Beteiligte, die an allen Ecken und Enden hier mit planen und bauen und einfach diese Klarheit zu haben, wo wollen wir hin, ist da ganz wichtig. Und das Schöne ist eben auch, dass es hier nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern eben auch um die ökonomische und die soziokulturelle Nachhaltigkeit. Und dadurch auch das Projekt eigentlich immer in der Balance gehalten wird. Also ein Baumaterial, was total ökologisch ist, aber wirtschaftlich einfach nicht abbildbar, das wird dann eben auch nicht genutzt. Oder eine Planung, die zwar wirtschaftlich ist, die aber den Nutzerkomfort einschränkt, ist dann auch nicht, wird dann auch nicht umgesetzt. Also so, ja, schaut man sich einfach diese einzelnen Aspekte an. Und in der ökologischen Nachhaltigkeit sind es eben zum Beispiel die Materialien oder die Art und Weise, wie Materialien miteinander verschraubt und eben nicht zum Beispiel verklebt sind oder so. Also dass man hier mal den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Also nicht nur die Investition, sondern auch die Bewirtschaftung und auch Rückbaubarkeit betrachtet. Ja, wirtschaftlich ist, glaube ich, klar, dass man da eben schaut, dass alles im Budget bleibt und soziokulturell eben auch, ja, die Funktionalität des Gebäudes, also die Funktion für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mitarbeitenden im Blick hat, aber eben auch die Gesundheit. Also da ist dann zum Beispiel auch nicht jedes Holz gleich perfekt, weil manche Hölzer so eine starke Ausdünstung von Harzen haben, die wiederum gesundheitlich schädlich sein können. Also dass man da auch einfach den Blick drauf behält.
Mhm. Welche Rolle spielt denn, gut, Sie haben gesagt, der Spatenstich erfolgt, die Einbindung von regionalen Unternehmen, Handwerkern, Planenden und so weiter, spielt das auch eine starke Rolle?
Das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle und wird auch positiv bewertet in der Zertifizierung. Also wir sind sowohl was die Planenden als auch die Ausführenden betrifft, immer interessiert, auch Menschen aus der oder Unternehmen aus der unmittelbaren Umgebung mit einzubeziehen.
Das hört sich ja für mich auch noch so ein bisschen an, dass dieses Projekt so ein bisschen, also selber noch so move, also in Bewegung ist. Wie viel, also wann soll es fertiggestellt werden im besten Fall?
Da 2028.
Ja. Wie viel Stellschrauben oder Veränderungsmöglichkeiten gibt es denn dann noch, wo man sagt, oh, da kommt noch jemand um die Ecke und sagt, wäre aber besser, wenn wir es so machen? Wie viele Eingriffe sind denn immer noch möglich?
So viele inzwischen nicht mehr. Also die meisten Stellschrauben sind ja in der Planungsphase, also vor allem im Vorentwurf und im Entwurf möglich. Prinzipiell sagt man, je weiter das Projekt voranschreitet, desto weniger ist eben auch Bewegung möglich, weil natürlich eine Grundlage da sein muss, auf der dann eben gebaut, die Bodenplatte gegossen wird. Also sobald die da ist, ist natürlich die Form des Gebäudes erstmal vorgegeben. Und so ist es in anderen Bereichen auch. Also wir haben jetzt Ende des Jahres den Baubeginn. Nichtsdestotrotz haben wir beispielsweise ein sehr flexibles System, was die Büroräume angeht. Also wir haben eine sehr durchstrukturierte Fassade, also eine sehr regelmäßige Fassadenstruktur in den Bürobereichen und arbeiten hier mit Systemtrennwänden, die also auch umgestellt werden können und haben hier also auch noch die Möglichkeit bis zu einem Stichtag X, der uns dann noch genannt wird vom Generalunternehmer, auch noch Anpassungen vorzunehmen, um gegebenenfalls nochmal über Bedarfe, die aus den Mitarbeitenden heraus uns mitgeteilt werden, auch zu reagieren. Ja, aber im Grunde haben wir jetzt, also wir sind ja jetzt auch schon 2 Jahre wirklich intensiv in der Planungsphase und in den ganzen Prozessen, sodass ich denke, dass wir hier auch wirklich alles schon gut abgebildet haben in der Planung, wie sie vorliegt. Mhm.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind 2 Jahre dabei, muss ich mal zurückfragen, erste Erfahrung in der Verwaltung?
Das ist richtig, genau.
Ja.
Also ich komme aus dem Architekturbereich, also habe auch selbst Architektur studiert und ja.
Und? Ist die Verwaltung träge oder nicht? Es klingt ja hier gerade mal nicht so, oder? Also ich jetzt mal an beide zwischendurch mal gleich die Frage. Ist es wirklich ein Pilotprojekt in Richtung Verwaltung oder wo? Wie ist die Erfahrung oder wenn man mal auf den Markt guckt, wie viele Verwaltungen haben ähnliche Projekte vor der Brust oder nehmen sie sich tatsächlich auch vor die Brust?
Also in der Projektphase sind wir natürlich auch immer auf der Suche gewesen nach Verwaltungen, die ähnlich sich schon sozusagen erneuern und auch ihre Arbeitswelten modernisiert haben. Und da gibt es ein paar, aber es sind noch nicht so viele. Das ist die Erfahrung. Wir haben die dann auch fast alle besucht mit der Projektgruppe, um sich auszutauschen, um dann Eindruck zu bekommen und da voneinander zu lernen. Das ist auch immer ganz ganz wichtig, dass wir so solche Besuche dann halt auch machen, um einfach direkt miteinander zu sprechen. Aber ich finde schon, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark da einen sehr weiten Schritt voraus ist einigen umliegenden oder anderen Landkreisen gegenüber.
Okay. Und Ihre Einschätzung, Frau Hüttner? So.
Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht, wie viel Bewegung da in der Verwaltung möglich ist und auch genutzt wird und jetzt eben auch umgesetzt wird mit diesem Projekt. Wir haben ja ein großes Team, wo eben diese einzelnen Teilbereiche der Verwaltungskultur, Organisationsentwicklung, Bürgerservice etc. bis hin eben zur Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeentwicklung zusammenkommen. Und da wird einfach auch sehr interdisziplinär gearbeitet. Also das Projekt könnte gar nicht funktionieren, wenn man da nicht immer wieder über den eigenen Tellerrand hinausschaut und die Zahnräder ineinander greifen können. Und ja, also das macht wirklich Spaß, hier so das Ganze auch voranzutreiben und eben auch ja wirklich ein Leuchtturmprojekt zu sein. Also das sehe ich schon auch. Es ist sehr ungewöhnlich, was hier passiert. Und dann auch ein Beispiel setzen zu können, was möglich ist, auch für andere Landkreise. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine große Motivation auch.
Und trotzdem der Blick nochmal zu dem Haar in der Suppe, sagt man, glaube ich, immer. Was ist denn für Sie jetzt so die größte Hürde bisher gewesen? Oder wo ist das Hindernis, was immer wieder überwunden werden muss?
Also ich glaube, in allen großen Projekten haben wahrscheinlich viele schon erlebt, dass man an der Kommunikation immer wieder arbeiten muss. Also wirklich die ganzen Beteiligten immer wieder zusammenzubringen, zu schauen, dass man in eine Richtung guckt, dass die Projektziele klar sind. Es ist natürlich auch ja wirtschaftlich immer wieder herausfordernd, sich aber da auch wirklich anzuschauen, was brauchen wir wirklich. Und ja, da auch eine Balance zu finden und auch wieder, also eben solange es geht, die Projektziele auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, also nicht als Gesetz anzunehmen, was sicherlich ja herausfordernd ist, weil man sich natürlich immer so Bilder in den Kopf setzt, aber die auch immer mal wieder loszulassen und neu aufs Projekt zu schauen. Ja, eine große, keine Hürde, aber ein großer Meilenstein war jetzt wirklich die ausführende Firma zu finden, also den Generalunternehmer, mit dem das Ganze in die Ausführung geht. Und den jetzt gefunden zu haben und hier einen kompetenten Partner an der Seite zu haben, ist auf jeden Fall eine große Erleichterung auch für uns. Ja.
Und Katharina, wir haben ja eher, ich nenne es mal über die Theorie gesprochen beim letzten Mal. Wenn du jetzt aufs Gebäude guckst, wie viel setzt sich denn von deiner vielleicht auch persönlichen Vision im Gebäude um?
Also ich finde, das Projekt ist ein absolut gelungenes Projekt. Natürlich immer mit dem Realitätscheck, den man machen muss. Das ist ja auch das, was Frau Hüttner gerade sagte. Es gibt Hürden, es gibt immer wieder auf dem Weg Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wo man vielleicht manchmal auch denkt, naja, schade. Aber es soll eben in dieser Abwägung, und deswegen sind diese Entscheidungen dann auch immer wieder gerechtfertigt, in dieser Abwägung der Balance zwischen eben diesen ganzen Zielen, die man sich gesetzt hat, immer bleiben. Und das ist genau das, was das Projekt sehr, sehr gut verkörpert, finde ich.
Okay. Also ich weiß nicht, ob ich erst 2028 wieder herkomme, um zu gucken, wie es wächst. Ich denke, ich werde zwischendurch mal herkommen. Und ja, wir haben Gelegenheit, zwischendurch nochmal zu sprechen. Katharina, dir stelle ich die Frage nicht nochmal, weil wir sie das letzte Mal schon hatten. Oder Frage zum Ende, Frau Hüttner. Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Mein kleines Spiel. Also wir zählen nicht bis zum Buchstaben durch. Das müssen Sie jetzt nicht auf einem Buchstaben assoziieren. Ein Statement, Wunsch, Hoffnung. Für ja, Stadt, Land, Bauen, Brandenburg.
Ja, also mein Wunsch ist einfach, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit im Bauen auch wirklich, also auch wirtschaftlich immer mehr abbildbar ist und dass wir hier in Brandenburg noch mehr solcher Leuchtturmprojekte schaffen können, die zeigen, dass es möglich ist, wirtschaftlich und nachhaltig und für die Nutzenden großartige Projekte zu schaffen, die sich auch in diesen wunderschönen Landschaftsraum gut einfinden und ja einen Mehrwert für die gesamte Region darstellen.
Sehr schön. Ich glaube, das klingt nach einem Plan und Sie sind auf einem guten Weg mit dem MOVE-Projekt Potsdam-Mittelmark. Und ich wünsche viel Glück, dass es mit Spatenstich auch ins erfolgreiche Umsetzen geht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Der Podcast aus der Region für die Region. Konzept und Moderation Bettina Dessol. Technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lausche auf. Abonniert gern meinen Podcast und folgt mir für neue Bau- und Regionalgeschichten aus Brandenburg. Und wenn ihr Gast in meinem Podcast sein möchtet oder aber interessante Projekte kennt, die hier vorgestellt werden sollen, dann meldet euch bei mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Shownotes oder unter www.bau-kultur-raum.de. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.